Herzlich willkommen bei Kurs Null, der Sendung zu den Grundlagen des Christseins auf Radio Horeb. Für Sie ist Leon Bichler am Mikrofon. Medien, Freunde, die eigenen Kinder, die Nachbarn oder manchmal vielleicht auch die eigenen Glaubenszweifel stellen kritische Anfragen an den christlichen Glauben und besonders auch an die katholische Kirche. Diesen Anfragen begegnen wir in der neuen Serie Kirche im Kreuzverhör, von der Sie jetzt die erste Folge hören können, und das geschieht hier mit vernünftigen Argumenten und historischen Fakten, die Ihnen von versierten Referenten zu den einzelnen Themen präsentiert werden. Jesus und die Evangelien scheinen ja ganz toll zu sein und gegen Werte im Christentum wie etwa gegen das zentrale Gebot der Nächstenliebe kann man ja eigentlich wirklich nichts sagen. Aber die Institution Kirche, die ist wegen ihrer Geschichte mit den Kreuzzügen etwa und der Inquisition und vielem mehr für viele Menschen ein Stein des Anstoßes und oftmals Grund genug, sich daher nicht genauer mit der Bibel und etwa dem Neuen Testament im Speziellen auseinanderzusetzen oder sich zumindest daher von der Kirche zu distanzieren. Man sagt also zu den Werten erstmal ja, nur dann heißt es oft etwa, aber die Kreuzzüge damals. Und genau darauf spielt der Titel des Buches an, um das sich heute hier alles dreht und das bei FE Medien erschienen ist. Es heißt, ja, aber die Kreuzzüge. Eine kurze Verteidigung des Christentums. Dieses Buch hat Tommy Ballestrem geschrieben und er studierte Politik und Wirtschaft in Berlin und Paris und entschied sich letztlich, Musiker zu werden. Er macht klassische Musik, aber auch Rockmusik mit seiner Band Yes But, zu Deutsch Ja, Aber. Herr Ballestrem, herzlich willkommen bei Radio Horeb.
Ja, hallo.
Herr Ballestrem, wie kommt ein Berufsmusiker dazu, ein theologisches Buch zu schreiben, für das er sich die aktuellsten Forschungsstände zu all jenen Themenpunkten erarbeitet, in denen die katholische Kirche besonders wegen ihrer Geschichte angegriffen wird?
Ja, also ich war ein spätberufener Musiker. Ich habe also erst Politik studiert und dann es doch gewagt, klassische, zeitgenössische Komposition zu studieren. Erst in England, dann in Karlsruhe bei Wolfgang Riem. Und ich bin heute auch in erster Linie ein selbstständiger Komponist. Aber es hat mich sehr gelockt, mich auch mal wieder mit wirklich konkreten Inhalten auseinanderzusetzen in der Musik. Ist es so, dass man am Ende des Tages hat, man schweben einem die abstrakten Klänge durch den Kopf. Es ist alles etwas wenig griffig und ich fand es spannend, mich mal wieder mit einem wirklichen Inhalt auseinanderzusetzen. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht in vielen Gesprächen, dass dass das Christentum oft schlecht geredet wird. Und ich bin jetzt selbst gar kein wahnsinniger, überzeugter, vorbildlicher Christ. Ich bin eigentlich immer schon ein großer Zweifler gewesen, aber ich bin mit dem christlichen Glauben doch irgendwie aufgewachsen und ich hatte immer das Gefühl, dass an der Kritik des Christentums nicht alles in Ordnung ist. Und ich fand es unbefriedigend, dass mir eigentlich selbst die Argumente fehlen, dem gut zu widersprechen. Und deswegen habe ich dieses Buch eigentlich für mich selbst geschrieben, um mir mehr Klarheit zu verschaffen.
Okay, also zum Sendungsbeginn habe ich ja schon die Vorgehensweise in unserer neuen Reihe Kirche im Kreuzverhör kurz vorgestellt, beziehungsweise die Zielrichtung. Daher begebe ich mich jetzt in dieser Sendung in die Rolle des Advocatus Diaboli, also desjenigen, der die Gegenargumente gegen eine Position vertritt. Das mache ich natürlich, um zu testen, was Sie den verschiedensten Argumenten gegen die Kirche, gegen das Christentum, so alles an argumentativer Substanz entgegenzusetzen haben und um zu sehen, auf welche Antworten Sie auch für sich selber durch dieses Buch gekommen sind. Gehen wir doch gleich mitten in die Materie Ihres Buches. Dort lautet ein Kapitel Kriege und Zwangsmissionierung, trotz oder wegen des Christentums. Da interessiert mich doch gleich zu Beginn ganz besonders, haben denn nicht die Päpste die Karolinger dazu bewegt, Kriege zu führen und Menschen zu töten? Das widerspricht doch der Nächstenliebe, die Christus forderte, oder etwa nicht?
Das ist natürlich ein riesiges, jetzt schwieriges Thema, das man etwas differenzieren muss. Es gibt sicher Fälle, in denen Päpste, etwa die Karolinger, um Hilfe gebeten haben, gegen die Langobarden zum Beispiel. Es gibt spätere Fälle, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen, den der Papst ja zu den Kreuzzügen aufgerufen hat. Man muss, glaube ich, hier ist es hilfreich, zwei Ebenen zu unterscheiden, die theologische und die historische, gesellschaftspolitische. Also auf der einen Seite sind die theologische, sind die Evangelien, das Leben Jesu, aus meiner Sicht die wahrscheinlich radikalste Friedens- und Liebesbotschaft, die je formuliert wurden. Man kann aus diesem Leben Jesu, das ja nur daraus bestand, anderen zu helfen, zur Vergebung aufzurufen, die Nächstenliebe zum höchsten Gebot erklärte, die Liebe so weit führte, dass er sagte, man soll sogar seine Feinde lieben, am Kreuz nicht mal zur Gewalt aufrief, sondern im Gegenteil zur Vergebung unserer Sünden. Daraus kann man keine Kriege ableiten und man kann noch weniger daraus ableiten, so etwas wie Folter oder Brutalität an sich. Das ist die eine Ebene. Auf der anderen Seite haben wir ja die gesellschaftspolitische Ebene und da muss man vielleicht mal hineinblicken, wie die überhaupt aussah im ersten Jahrtausend. Da haben wir also auf der einen Seite die Reste des römischen Imperiums, einer imperialistischen Gesellschaft, die damals zusammenbrach unter dem Einfluss der Völkerwanderung, der germanischen Volksstämme, die hineinkamen. Wir haben also eine Mischung aus den Resten der römischen Gesellschaft und den germanischen Volksstämmen. Das ist eine zutiefst kriegerische, zutiefst brutale Gesellschaft. Wenn wir da hineinblicken, dann kann es einem zum Teil übel werden, wenn man sich das anschaut, was da auf zum Beispiel dann in den weltlichen Strafgerichten üblich ist an Folter. Wir haben also auf der einen Seite diese christliche Liebesbotschaft, auf der anderen Seite eine sehr brutale Gesellschaft, in der Krieg etwas vollkommen selbstverständlich ist. Und das Christentum versucht nun in diese Gesellschaft hineinzukommen und das ist natürlich schwierig. Das scheitert am Anfang zum Beispiel schon daran, dass die Germanen überhaupt keinen Wortschatz für christliche Begriffe haben. Die Germanen waren so wenig entwickelt, das fand ich ganz spannend zu lesen, dass sie gar keine eigenen Begriffe hatten für so etwas wie Barmherzigkeit. Die konnten das Vaterunser nicht mal verstehen. Und es dauerte lange, bis sie dahin gefunden haben. Das ist nur ein Beispiel, um zu zeigen, wie schwer sich der christliche Glaube tat, in diese Gesellschaft überhaupt hineinzufinden. Und wenn man dann diese beiden Ebenen gegenüberstellt, und die vermischen sich ja dann, das Weltliche und das Geistliche wird sich vermischen, dann scheint es mir doch relativ klar, von welcher Seite Gewalt herrührt. Also nicht von der christlichen Seite, sondern von dem, was eben damals gesellschaftspolitisch üblich war.
Ah ja, okay. Die Argumentation war mir ganz neu, aber dann habe ich trotzdem noch eine zweite Frage parat. Waren die Christen denn bis ins Mittelalter dann nicht genauso zwangsmissionierend, wie zum Beispiel Anhänger anderer Religionen, fundamentalistische Anhänger es heute noch sind?
Die Zwangsmissionierung, soweit ich das sehe, spielte eigentlich in der Kirchenlehre nie eine große Rolle. Also die im Gegenteil, schon die frühesten Christen sagen, das macht keinen Sinn, jemanden zu zwingen, Gott zu verehren, wenn er ihn nicht von sich aus liebt. Und diese Argumentation zieht sich durch die gesamte Kirchengeschichte. Die Beispiele, die es gibt für Zwangsmissionierung, sind eher Beispiele, wo ein ungebildeter Mob loszieht, wie im Rahmen der Kreuzzüge und auf seinem Weg zu den Kreuzzügen aus einer Mischung aus Dummheit und Antisemitismus anfängt, Juden vor die Wahl zu stellen, Taufe oder Tod. Da gibt es Beispiele, denen sich dann die Päpste sehr klar entgegenstellten und auch bestraften. Also was die Kirche in diesem Fall anbelangt, hat Zwangsmissionierung, soweit ich das sehe, nie einen Fuß gefasst darin in der Kirchenlehre. Und es spielte zum Beispiel auch später bei den Kreuzzügen überhaupt keine Rolle.
Ein Argument ist ja auch, dass zum Beispiel die Kirche damals hauptsächlich Verteidigungskriege führte, beziehungsweise sich an Seuchen beteiligte. Und da es ja daher mehr oder weniger moralisch legitim sei, da fragt sich dann doch der ein oder andere aus biblischer Sicht, ist es denn noch mit der Botschaft Christi vereinbar? Sagte er nicht, wenn die eine auf die Wange schlägt, halte ihm auch die andere hin?
Ich glaube, da muss man wieder unterscheiden, das, was das Christliche eigentlich tut, sie spricht den Menschen persönlich an und bezieht sich nicht auf die Politik. Eine Politik, die sagen würde, ich halte immer meine andere Wange hin, wäre auch heute noch eine, die würde nicht lange überleben können. Aus politischer Sicht kann man das Christliche nicht eins zu eins umsetzen. Ein Staat auch heute braucht eine gewisse Möglichkeit, auch Gewalt ausüben zu können. Sonst entsteht Anarchie. Und Insofern ist dieses christliche Wangenbild, glaube ich, eines, das sich an den Menschen direkt richtet und mehr eine Aufforderung dazu ist, eben dem Gegenüber zunächst einmal zu versuchen zu vergeben und wegzukommen von dem alten alttestamentarischen Bild des Auge um Auge.
Okay, und ein jetzt anderes Kapitel in Ihrem Buch, gehen wir mal von der Kriegsthematik zurück. Das lautet Blüte und Zerfall der Klöster unter den Karolingern. Waren denn gerade die Klöster nicht Zentren der rigiden Zucht und Ordnung, in denen Zwang und Macht von der Kirche ausgeübt wurden, über viele Menschen im Mittelalter?
Ja, also das ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, was für einen komischen Blick wir heute auf unsere christliche Vergangenheit haben. Also ich glaube, viele Menschen blicken tatsächlich zurück und verbinden mit Klöstern das Bild von entweder großer Strenge und Lustlosigkeit oder wie im Namen der Rose von irgendwie dicken, perversen, mordenden Mönchen, die es sich gut gehen lassen, während draußen vor ihren Toren die Menschen hungern. Das sind so zwei Bilder, die haben wahrscheinlich viele Leute im Kopf, wenn sie an Klöster denken. Und das wird der Sache nun wirklich gar nicht gerecht. Wenn wir nämlich mal zurückschauen in das erste Jahrtausend, dann verdanken wir den Klöstern wirklich alles. Ich habe ja gerade schon angesprochen, wir haben eben eine Situation, in der das alte Römische Reich Imperium zusammenbricht und sich die germanischen Volksstämme breit machen. Das ist eine Zeit, in der die Menschheit drauf und dran ist, alles zu verlieren, was sie an Positivem schon mal hatte. Also einerseits die römischen Verwaltungs- und Rechtsstrukturen, andererseits die griechische Literatur und Philosophie. Und in dieser Zeit sind es die Klöster, und Bischofssitze, aber vor allem die Klöster, die neue Orte schaffen, in denen diese Dinge erhalten bleiben. Wenn es das nicht gegeben hätte, zum Beispiel die irischen Mönche, dann wäre wahrscheinlich fast alles von dieser alten griechischen Kultur verloren gegangen. Und die Klöster verbreiten sich jetzt über alle Länder und sorgen also dafür, dass das Alte bewahrt wird, die alte Kultur bewahrt wird, dass wieder wirtschaftliche Stabilität entsteht, dass sich Verwaltung und Rechtsstrukturen wieder aufbauen können. Aber nicht nur das, sie sorgen auch für ganz neue Dinge, nämlich einerseits für die Entwicklung von Kunst und Kultur. Also die Klöster sind der Ort, in der sich die Kunst entwickelt. Das ist sehr spannend. Also zum Beispiel am Beispiel der Musik kann man das sehr schön zeigen. Die frühen Christen haben ja schon musiziert, weil sie auch in den Evangelien dazu aufgefordert wurden, zu singen. Und es gibt Bischöfe wie Ambrosius von Mailand, der ist Komponist, schreibt selber Lieder. Es gibt Päpste wie Gregor, der Musikschulen in Rom gründet. Es entwickelt sich ein ganzes Netz von Musikschulen über Europa. Und darin entwickelt sich langsam unsere moderne Notenschrift. Darin entwickelt sich unsere Musikkultur. Sie wird erst zweistimmig im 9. Jahrhundert etwa und dann eben mehrstimmig im Mittelalter, in der gotischen Epoche. Und aus dieser Kultur entwickelt sich dann unsere gesamte klassische Musikkultur, in der heute eigentlich jeder in die Schule geht, der Musik studieren will. Das ist das eine. Das andere Neue ist die Kultur der Nächstenliebe, also das eigentliche Herzstück des Christentums. Also mit den Klöstern werden jährlich Tausende von Armenspeisungen ausgegeben. Es werden Krankenhäuser gegründet, Armenhäuser, Blindenhäuser, Waisenhäuser. All das findet im ersten Jahrtausend statt, und zwar ausschließlich innerhalb der Strukturen der Kirche, der Klöster. Insofern ist es schon erstaunlich, wenn wir nicht das im Auge haben, sondern uns immer darauf konzentrieren, auf irgendein komisches Bild von Strenge, Lustlosigkeit oder übertriebenem Reichtum. Das wird der Geschichte der Klöster wirklich gar nicht gerecht. Wir haben ihnen gerade im ersten Jahrtausend wirklich alles zu verdanken, was am Positiven entstanden ist.
Klöster haben also die antike Kultur bewahrt und auch zur Ausprägung von Kunst und Kultur in der westlichen Welt maßgeblich beigetragen, sagen Sie? Von den Klöstern hin zu den Kreuzzügen. Gelangte uns das Mittelalter denn nicht gerade wegen des Christentums in Erinnerung als das sprichwörtlich finstere Mittelalter, beispielsweise wegen der Kreuzzüge?
Ja, auch das ist wieder ein gutes Beispiel, wie wir unsere Vergangenheit zu reduzieren versuchen auf irgendwie etwas Negatives, obwohl wir da eigentlich von einer Zeit sprechen, die unfassbar spannend ist und wahnsinnig viel Positives hervorgebracht hat. Also gerade diese Epoche, über die wir jetzt reden, ist ja die gotische Zeit, die Zeit die auch Notre-Dame-Epoche genannt wird, weil eben Notre-Dame da gebaut wurde, die großen gotischen Kathedralen entstanden da. Und das ist eine Zeit, in der also die Musik die größte Revolution macht in der damaligen Kultur überhaupt, nämlich den Schritt in die Mehrstimmigkeit. Die war ja bei den Griechen und Römern noch einstimmig gewesen. Und alles, was eben worüber wir uns heute musikalisch freuen, geht eigentlich auf diese Zeit zurück. Dann ist es eine Zeit, in der die Universitäten sich entwickeln aus den Klosterschulen heraus. Wir haben große Philosophen wie Thomas von Aquin und dort wird eben auch die griechische Philosophie mit dem Aristotelismus wieder aufgenommen und weitergeführt. Es wird überhaupt mit der Synthese aus Glaube und Vernunft eine Grundlage gelegt für das alles, was es dann danach an Bildung und Wissenschaft, Philosophie und Forschung gibt. Und schließlich gibt es in dieser Zeit auch die größten Heiligen überhaupt, wie Franziskus, Franz von Assisi, der eine ganz neue Art von Heiligkeit in die Welt bringt, sehr nah an Jesu Leben im Grunde, der wirklich um die Aussätzigen und die Armen der Gesellschaft kümmert. Und damit entsteht eine ganze Tradition von Sozialorden, die ihm folgen werden, bis hin zu Mutter Teresa und anderen. Wir haben also in dieser gotischen Epoche unglaublich spannende Dinge, die sich entwickeln und positive Dinge, über die wir dankbar sein können. Und ich fürchte, wenn jemand über das finstere Mittelalter nachdenkt heute, denkt er tatsächlich nur an die Kreuzzüge und an keinen dieser einzelnen Punkte.
Und die Kreuzzüge sind aber doch dennoch das Musterbeispiel für das christliche Macht- und Expansionsstreben, das lange Zeit eigentlich von keinem Land oder auch vor keinem Menschenleben Halt machte, oder etwa nicht?
Nein, auch das kann man nicht so sagen. Ich meine, man freut sich natürlich nie über irgendeinen Krieg. Aber wenn wir uns anschauen, was die damaligen historischen Begebenheiten waren, dann kommt man eigentlich auch da zu einem anderen Schluss. Also wir haben ja eine Situation, in der die ursprünglich christlich-byzantinischen Gebiete, also vom Islam erobert wurden, auch Jerusalem. Wir haben eine Situation damals, in der die Basilika des Heiligen Grabes zerstört wird und schätzungsweise noch etwa 30.000 christliche Kirchen, in dem das Pilgern gefährlicher wird. Wir haben eine Situation, in der ein relativ radikales Turkvolk Konstantinopel, also Ostrom, immer näher kommt und Europa nicht zum ersten Mal vom Islam bedroht wird, sondern Islam war tatsächlich lange eine große Bedrohung für das Christentum schon gewesen, nämlich schon seit seinen Anfängen, Anfang des 8. Jahrhunderts, erobert der Islam ja über Spanien kommend, dringt da tief nach Frankreich ein und wird gerade so in den Süden Spaniens wieder zurückgedrängt. Es gibt also in der Situation vor den Kreuzzügen eine sehr konkrete Bedrohung und der Kaiser von Konstantinopel schickt also Gesandte zu Papst Urban und bittet ihn um Hilfe. Und in diesem Zusammenhang sagt der Papst, ja, da helfen wir und nehmen die Gelegenheit wahr, das, was dem Christentum am heiligsten war, wieder zurückzuerobern. Es gibt also durchaus Kriterien, diesen Krieg einigermaßen nachvollziehen zu können. Kriterien, die, wenn man sich mal die Kriege der letzten 200 Jahre anschaut, also Kriege seit der Säkularisierung im 19. und 20. Jahrhundert, da muss ich sagen, fällt es mir sehr viel schwerer, Kriege nachvollziehen zu können. Da gibt es Kriege aus reinem Kolonialinteresse, aus reinem Machtinteresse. Es gibt natürlich die furchtbaren ideologisch-idiotischen Kriege. Und heute führen wir zum Teil Kriege, bei denen es darum geht, irgendwie eine Hoffnung auf Demokratie zum Beispiel in Libyen unterstützen zu wollen. Also ich muss sagen, wir sind, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht unbedingt in der Position, uns moralisch über die Kreuzzüge zu erheben. Man kann sie aus der damaligen Zeit gut erklären. Und es ist auch so, dass viele Historiker sagen, dass hätte man die Kreuzzüge nicht geführt und wären die Ritterorden nicht entstanden mit ihren Bastionen in Malta zum Beispiel, dann wäre vermutlich das Christentum damals vom Islam überrannt worden. Und dann hätten wir diese positiven Entwicklungen einer vernünftigen Philosophie, einer mehrstimmigen Musik, das hätten wir eines modernen Verfassungsdenkens, wir hätten die Schönheit der Kathedralen, all das wäre vermutlich nicht entstanden.
Okay, in unseren Tagen kennen wir ja leider den Terror des radikalen Islam sozusagen hautnah aus den Medien. Ist das nicht dasselbe wie bei den Kreuzzügen damals?
Nein, also einerseits unterscheidet sich es eben in der Begründbarkeit eines Krieges. Die damaligen Denker, es ist zwar so, dass in der damaligen Zeit es eine Art von Rhetorik gab, die wirklich so klang wie eine heilige Kriegsrhetorik. Aber wenn man sich anschaut, was die Persönlichkeiten, die christlichen Denker der damaligen Zeit tatsächlich sagten und dachten, dann formulierten sie sehr klar die Kriterien eines gerechten Krieges, die seit Augustinus formuliert worden waren, dass man keinen Krieg führen darf, allein um jemanden zu erobern, dass man keinen Krieg führen darf, allein um einen Ungläubigen zu missionieren. Das waren keine Gründe, wegen denen man einen Krieg führen durfte, sondern man durfte einen Krieg höchstens führen, wenn man eben wirklich bedroht war. So argumentierte das Christentum damals und so argumentiert natürlich der Islamische Staat heute nicht. Der andere große Unterschied ist der theologische. Ich denke, man kann ja nicht leugnen, dass es in der christlichen Vergangenheit wahnsinnig viel Gewalt und Kriege gab. Aber man kann schon wirklich klar sagen, dass sie sich nicht ableiten lassen aus dieser extremen Friedens- und Liebesbotschaft des Neuen Testaments, während das sehr viel unklarer wird, wenn man sich den Koran und die Hadithe, also das Leben Mohammeds, ansieht. Mohammed ist eh eine Gestalt, die man mit Jesus nicht vergleichen kann. Er ist jemand, der hat in seinen letzten 8 Lebensjahren, glaube ich, etwa 80 Kriege geführt und er ließ einen jüdischen Stamm die Männer enthaupten, die Frauen und Kinder versklaven. All das gehört zur islamischen Geschichtsschreibung. Und da gibt es leider doch einige Parallelen zum heutigen IS-Staat. Und nachdem der Islam eben leider aus diesen vielen Widersprüchen aus gut und weniger gut besteht, ist es eben auch möglich, radikale islamische Gewalt theologisch zu begründen. Das kann man beim Christentum nicht.
Und daher würden Sie sagen, wenn jetzt jemand fragt, wie kann man denn heute noch guten Gewissens Christ sein angesichts solch schrecklicher Taten in der christlichen Geschichte auch, dann würden Sie sagen, das lässt sich eigentlich nicht auf die Bibel zurückführen und insofern kann man immer noch guten Gewissens Christ sein. Aber im Alten Testament haben wir auch massenhaft Gewalt. Ist es dann nicht doch wieder das Gleiche wie im Koran?
Das Alte Testament ist ja schon anders wie der Koran, insofern als man es nicht wörtlich nehmen muss. Und es besteht aus wirklich sehr vielen, verschieden interpretierbaren Geschichten. Das hat ein größeres Potenzial zur Gewalt. Aber ich meine, ein Christ orientiert sich ja nicht in erster Linie am Alten Testament, sondern wenn Jesus das Neue Testament etwas wirklich sehr, sehr deutlich machen, wie das Gebot zur Nächstenliebe, wie das Gebot zum Vergeben, zum friedlichen Miteinander, dann ist das eben etwas, was alles im Alten Testament aufhebt, was in die andere Richtung gegangen wäre. Und das fehlt dem Koran, eine entsprechende Schrift, die das aufheben würde.
Okay, und zum anderen haben Sie auch die Interpretationsweise des Koran angesprochen, dass das eine andere ist als jene in der Bibel. Also im Koran muss man also alles wortwörtlich nehmen, oder? Und wie ist das in der Bibel?
Im Koran, ich meine, ich glaube, dass es im Koran auch ganz unterschiedliche Traditionen gibt. Also einerseits ist es ja etwas, wo man sagt, das hat Mohammed tatsächlich über den Engel Gabriel von Gott diktiert bekommen. Also es ist Gottes Wort, also muss man es auch wörtlich nehmen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch im Islam eine Tradition, die Inhalte zu interpretieren. In der Bibel hat man, ich weiß nicht, von den Weisheitstexten bis hin zu Geschichten über Menschen, die, glaube ich, 999 Jahre alt werden, doch wirklich eine Art von Text, der auf eine ganz andere Art interpretiert werden kann und auch muss.
Sie hören den Kurs Null, die Sendung zu den Grundlagen des Christseins hier auf Radio Horeb. Gleich hören wir den Titel Chief Rumbling Soul von der Band Yes But, zu Deutsch Ja Aber. Diese Band gehört unser heutiger Gast Tommy Balestrem an. Er ist Musiker und hat außerdem das Buch geschrieben, um das sich unsere heutige Sendung dreht und das den Titel trägt Ja, aber die Kreuzzüge. Eine kurze Verteidigung des Christentums. Bisher haben wir schon einige starke Argumente gehört zu typischen Anfragen an Christen und Kirche, wie etwa zum Vorwurf der Zwangsmissionierung durch das Christentum. Gleich sind wir wieder zurück mit weiteren spannenden Themen, in denen die Kirche und das Christentum häufig kritisiert werden und zu denen Tommy Balestrem uns weitere bemerkenswerte Argumente für Kirche und Glaube liefern wird. Zuvor darf ich Sie jedoch noch bitten, Herr Balestrem, dass Sie uns ein wenig zu Ihrem Lied Chief Rumbling Soul erzählen. Worum geht es darin und wie kam Sie dazu, dieses Lied zu komponieren?
Also ich schreibe immer die Musik zuerst und dann mein Bruder die Texte. Soweit ich mich erinnere, geht es in dem Lied um einen grantigen Koch, der versucht, eine Art Liebesrezept zu gestalten. Und es ist ein ziemlich poppiger Song. Normalerweise klingt unsere Musik ein bisschen anders. Es ist eigentlich somit der poppigste Song unserer Musik, die normalerweise ein bisschen mehr ins Alternative Rockige geht.
Chief Rumbling Soul aus dem Album The Roller von der Band Yes But, zu Deutsch Ja Aber. Herzlich willkommen zurück bei Kurs Null, der Sendung zu den Grundlagen des Christseins. Für Sie ist Leon Bichler am Mikrofon und heute ist bei uns Tommy Balestrem zu Gast. Er ist Teil der Band Yes But, die wir gerade hörten, und außerdem macht er klassische Musik. Aber nicht nur das, er hat auch das Buch geschrieben mit dem Titel Ja, aber die Kreuzzüge. Eine kurze Verteidigung des Christentums. Und genau darum geht es heute bei uns. Mein Job ist es, in dieser Sendung sämtliche Argumente gegen die Kirche, die man oftmals in den Medien oder der Gesellschaft hören kann, anzusprechen. Und Herr Balestrem schildert darauf wiederum die Ergebnisse seiner Arbeit, die Sie im Buch »Ja, aber die Kreuzzüge« nochmals genauer nachlesen können. Herr Balestrem, Sie haben in Ihrem Buch auch einiges zu den Klosterschulen, den monastischen Reformbewegungen und vielem mehr geschrieben. Jetzt könnte einer doch sagen, die Kirche war doch gerade auch im Mittelalter eine geld- und machtbesessene Institution, die es wild hat krachen lassen und die die damals teilweise verrohte Kultur nur noch zusätzlich dekadent machte. Was ist Ihre Antwort auf solch einen Vorwurf?
Naja, also wenn wir uns anschauen, eben die schon beschriebene Klostergeschichte, also das, was ja eigentlich das eigentliche Herzstück des Christentums war, besteht sie aus, seit ihrer frühesten Zeit, aus Gestalten, die versuchten, das Armuts- und Liebesideal der Evangelien immer konsequenter zu leben. Die ganze Geschichte der Orden und Klöster liest sich wie eine Reformgeschichte. Also es sind Menschen, die wirklich versuchen, eine Art von Heiligkeit zu erreichen und damit eine Kultur schaffen, in der es wirklich um das Armutsideal, um Bescheidenheit, um Nächstenliebe geht. Davon unterscheiden muss man natürlich die Ämter, in denen das Weltliche mit dem Geistlichen zusammentraf. Und da konnte es natürlich oft passieren, dass auch Dekadenz und zu großer Reichtum sich in einem Bischofs- oder Papstamt wiederfanden. Aber auch da würde ich wieder darauf hinweisen, dass es ja sicher nicht der christliche Glaube mit seinem Armutsideal ist, der den Reichtum in dieses Amt gebracht hat, sondern eben die Tatsache, dass es leider üblich war, das Weltliche mit dem Geistlichen zu vermischen. Und im christlichen Glauben ist ja eigentlich eine klare Trennung von Kirche und Staat angelegt, die es historisch eben erst sehr spät gab. Und wegen dieser Vermischung, denke ich, muss man sagen, hat sich eben über die Schiene des Weltlichen auch die Dekadenz des Weltlichen in das Geistliche eingeschlichen.
Herr Balestrem, Sie haben auch zur Inquisition und zu den Hexenverfolgungen geschrieben in Ihrem Buch mit dem Titel »Ja, aber die Kreuzzüge – Eine kurze Verteidigung des Christentums«. Wir hören ja in diesen Tagen schrecklicherweise und wie bereits kurz angesprochen, häufig in den Medien von fundamentalistischen Muslimen, die Leute durch ihren religiösen Fanatismus töten. Wenn dann Christen an die Muslime appellieren oder die Taten der religiösen Terroristen im Islam verurteilen, müssen dann diese Christen nicht geschichtlich gesehen erstmal vor ihrer eigenen Haustüre kehren? Inquisition und Hexenverfolgung haben ja schließlich auch Hunderttausende oder nicht sogar Millionen Opfer gefordert?
Es ist, glaube ich, immer gut, wenn man erst vor der eigenen Haustüre ordentlich aufräumt. Hexenverfolgung und Inquisition sind sicherlich keine Ruhmeskapitel in der christlichen Geschichte. Aber auch da würde ich gerne wieder darauf hinweisen, dass der christliche Glaube eben eigentlich kein Anlass ist zur Folter zum Beispiel oder zum Tod auf dem Scheiterhaufen. Und man muss fragen, man muss sich schon die Mühe machen, da historisch genau hineinzugehen und zu sehen, wie war denn das möglich damals? Und ich will das jetzt gar nicht besonders schön reden, aber da fällt einem, wenn man sich die reinen Fakten anschaut und auch die Entwicklung der Forschung über diese Themen, hat sich zu diesen Themen auch in letzter Zeit schon einiges geändert. Zunächst mal, was die Zahlen angeht, hat man eher seit der Aufklärung, gab es Zahlen, die sagten, hätte bei der Hexenverfolgung 9 Millionen Opfer gegeben. Man geht heute davon aus, es waren wahrscheinlich 50.000. Bei der Inquisition ging man davon aus, von Hunderttausenden von Opfern. Man sagt heute, es seien wahrscheinlich so um die 10.000. Das ist jetzt ein riesiger Unterschied, aber es schafft die Sache natürlich immer noch nicht aus der Welt. Deswegen, wenn man dann genauer hinblickt, also nehmen wir mal die Inquisition zum Beispiel, da fällt doch schnell auf, dass dieses Bild von einer römischen Kirche, die als Kopf des Ganzen dahinter stand und die also Tausende von Ketzerprozessen geführt hätte, bei denen die Leute getötet wurden, um die Einheit des Glaubens festzuhalten, dass an dem Bild, davon bleibt nicht sehr viel übrig, wenn man da mal genauer hinschaut. Denn was haben wir da für Prozesse? Gut die Hälfte aller Opfer der Inquisition fanden unter der spanischen Inquisition statt und waren, was mir auch ganz neu war, eigentlich ein Beispiel, eine Mischung aus Sozialneid und frühem Antisemitismus. Es war nämlich so, dass die Opfer dieser Inquisition, der spanischen Inquisition, waren zum Großteil die sogenannten Conversos. Das waren Juden, die zum Christentum konvertiert waren, die aufgestiegen waren am Hof, auch in Bischofsämter, auch sogar in die Inquisition selbst hinein, deren sozialen Aufstieg man beneidete und denen man damals vorwarf, sie wären heimlich immer noch Juden. Und daraufhin hat man dann Prozesse gegen sie angestrengt und diese Prozesse führten ja sofort dazu, dass man ihr Eigentum beschlagnahmen konnte. Und diesen frühen Beispiele zeigen wieder, dass es da in erster Linie um Sozialneid ging, also gar nicht um einen klassischen Glaubenskonflikt. Genauso die Templerprozesse unter Philipp dem Schönen in Frankreich, da ging es auch um die Vereinnahmung des riesigen Vermögens des Templerordens. Also wenn wir uns diese ganzen Prozesse anschauen, je näher wir der römischen Kirche kommen, desto weniger haben wir davon. Und wenn wir uns genau die Motive anschauen, haben wir doch in sehr, sehr, sehr vielen Fällen ein Sozialneidsmotiv. Ähnlich ist es übrigens bei den Hexenverfolgungen, die auch zum Großteil als weltliche Verfahren geführt wurden, bei denen es gar nicht darum, also bei vielen ging es überhaupt nicht darum, irgendeine Frau zu verurteilen, die in einem Häuschen saß und Kräuter sammelte, sondern es war wie der Bamberger Prozess, gab es Prozesse, bei denen wurde die ganze High Society einer Stadt verbrannt, eben auch vermutlich aus Sozialneid oder weil man an ihr Vermögen wollte. Und also auch da spielte das Christliche als Motiv überhaupt keine Rolle. Im Gegenteil sind es oft genug die Päpste, die versuchen einzuschreiten, die zum Beispiel die spanische Inquisition kritisieren, weil eben die Ungerechten wegen ihrer ungerechten Verfahrensweise oder die versuchen Hexen Verbrennungen zu verhindern, wie im Bamberger Prozess, aber zu spät kommen. Und bei der Hexenverfolgung wiederum ist es so, dass es war wohl ein Zeitgeistphänomen, das sich wirklich schwer erklären lässt, dass in den kirchenkritischen, modernen Gesellschaftskreisen, sagt man zumindest heute, fast stärker vertreten war als unter Kirchenvertretern. Und wenn man anschaut, wer dann gegen diese Hexenverfolgung vorgegangen ist, dann war das zum Beispiel einerseits zum Beispiel die spanische Inquisition, die Hexenverfolgung ganz verboten hat als Unsinn, oder einzelne überzeugte Christen, wie bekannteste ist der Jesuit Friedrich Spee, der wirklich stark gegen die Hexenverfolgung argumentierte. Also man muss genau hinsehen, sind keine schönen Kapitel, aber wenn man genau hinsieht, bleibt von dem Bild einer römischen Kirche als Kopf des Ganzen relativ wenig über. Und es ist eher so, dass je näher man der römischen Kirche rückt, desto weniger sehen wir davon.
Okay, es gab also auch damals schon Christen, die sich gegen die Hexenverfolgung eingesetzt haben. Aber könnte man nicht trotzdem sagen, speziell bei den Hexenverfolgungen sieht man nochmal wieder, wie frauenhassend die Kirche doch war und dass die Männer im Normalfall schön in Ruhe gelassen wurden? Muss man denn sich nicht gerade als moderner Christ heute von solch einer Kirche distanzieren, die so etwas tat?
Frauenhassend trifft auch nicht wirklich zu, denn erstens ging es eben, wie gesagt, sehr, sehr oft um rein soziale Motive. Es ging darum, auch jemand anzuschwärzen. Es gibt viele Prozesse, in denen auch gerade Frauen ihre Nachbarn anschwärzten. Und überhaupt waren ein Viertel, geht man davon aus, dass ein Viertel aller Opfer Männer waren, der Hexenverfolgungen. Insofern bleibt von diesem Bild des Frauenhassertums auch nicht viel übrig. Wenn man sich überlegt, wer das Ganze erfunden hat, ist es ganz spannend, sich mal ein bisschen in diese Zeit des Übergangs von dem Mittelalter in die Neuzeit einzulesen. Die Hexenverfolgung war ja überhaupt kein Phänomen des Mittelalters, wie man oft denkt, sondern eben begann in der frühen Neuzeit. Das Mittelalter hatte Gott als Mittelpunkt des Denkens. In der Neuzeit rückt der Mensch in den Mittelpunkt des Denkens. Und es ist eine Zeit, die liest sich fast so wie ein moderner Fantasy-Roman. Da ist plötzlich von Talismanen die Rede, in denen der Geist von Sternen hineinfährt. Da ist die Rede von Sympathie, dass man also eine Wunde heilen kann, wenn man eine Salbe auf das Schwert aufträgt, das die Wunde geschlagen hat und solche absurden Sachen. Da gehört es zum guten Ton einer reichen Familie, einen Astrologen zu haben, der einem jeden Schritt des Lebens vorhersagt. Diese Zeit der Neuzeit ist eine Zeit, die eben wahnsinnig viel Abergläubisches und den Glauben eben auch an die Magie plötzlich in die Lebenswirklichkeit bringt. Und ich denke, dass sich der Hexenwahn auch eben aus diesem Zeitgeistphänomen heraus zum Teil zumindest erklärt.
Jetzt hören wir doch mal ein klassisches Stück von Ihnen, Herr Balestrem. Welches Stück haben Sie uns denn mitgebracht und was können Sie uns dazu erzählen?
Ich habe in den letzten Jahren, habe ich mich sehr dafür interessiert, in der zeitgenössischen Klassik Bilder bzw. bildende Kunstwerke zu vertonen, um zu zeigen, dass zum Beispiel in der Malerei ganz ähnliche Dinge stattfinden wie in der Musik. Und mein Hintergedanke war eigentlich der, dass wenn man beides gegenüberstellt, dass man dann auch einen besseren Zugang zur zeitgenössischen Kunst findet. In diesem Fall handelt es sich jetzt um eine Skulptur von Anthony Gormley, die besteht aus lauter gleichlangen Stäben und ist sehr durchsichtig und leicht. Und in dem Fall hat die Musik darauf einen Bezug gefunden, indem ich also diese Stäbchen und die Durchsichtigkeit habe ich also versucht, in Musik umzusetzen, indem ich ein Stück geschrieben habe, das nur aus Quarten und Quinten besteht, also einem Intervall, das sehr durchsichtig klingt. Es gibt, also das ganze Stück besteht nur aus diesem Intervall, wie dieses Kunstwerk nur aus Stäbchen besteht und versucht, eine ähnliche Art von Durchsichtigkeit zu erreichen. Es ist für Klavier Solo geschrieben. Thank you.
Das war ein Instrumentalstück aus 4 musikalischen Bildern, die von Tommy Ballestrem vertont wurden, und dieses Stück trug den Titel Domain. Und es bezieht sich auf eine Skulptur von Anthony Gormley. Sie hören den Kurs Null auf Radio Horeb, die Sendung zu den Grundlagen des Christseins. Und heute hören Sie die erste Folge der neuen Serie Kirche im Kreuzverhör. In dieser Serie wird kritischen Anfragen an den christlichen Glauben und an die katholische Kirche mit vernünftigen Argumenten und historischen Fakten von versierten Fachleuten begegnet. Tommy Ballestrem ist nicht nur Musiker, sondern auch Buchautor, und er schrieb das Buch Ja, aber die Kreuzzüge, eine kurze Verteidigung des Christentums. Dieses Buch ist erschienen bei FE Medien. Darin werden diverse Argumente zu entkräften versucht, die man oftmals gegen das Christentum und besonders gegen die katholische Kirche zu hören bekommt. Bisher hat sich Herr Ballestrem bei der Entkräftung einiger Argumente schon sehr gut geschlagen. Und gegen Ende seines Buches behauptet er nun tatsächlich, dass das Christentum nachhaltig die Welt veränderte. Herr Ballestrem, wie können Sie Ihre These belegen, dass das Christentum die Welt positiv und weitgehend bis in die heutige Zeit veränderte? Etwa die Sklaverei hat Jesus oder Paulus ja auch nicht abgeschafft, oder?
Nein, sie haben sie nicht abgeschafft, denn Jesus hat sich überhaupt nicht ins politische Leben eingemischt. Aber er hat natürlich Voraussetzungen dafür formuliert, dass man so etwas wie Sklaverei nicht mehr gut finden konnte. Also allein die Botschaft der Nächstenliebe und die Sklaverei passen natürlich nicht gut zusammen. Und vor allem aber, und das macht das Christentum einzigartig in der Hinsicht, hat sich ja Gott durch die Gestalt von Jesus selbst zum Sklaven gemacht, um sozusagen durch seinen Tod von unseren Sünden loszukaufen. Und die Tatsache, dass Jesus also selbst in diese Rolle des schwächsten Gliedes einer Gesellschaft gerutscht ist, führt natürlich zu einer Verantwortung, sich dementsprechend diesen schwächsten Gliedern einer Gesellschaft liebevoll zu verhalten. Und tatsächlich haben darauf die frühesten Christen auch schon sehr stark reagiert und haben angefangen, massiv Sklaven freizukaufen. Es gibt Beispiele, in denen sich Christen sogar selbst in die Sklaverei begeben, um andere freizukaufen. Und die Geschichte der Sklaverei teilt sich, glaube ich, in 2 Phasen. Also aus dieser christlichen Tradition, gegen die Sklaverei zu kämpfen, kann man tatsächlich sagen, dass bis ins Mittelalter die Sklaverei fast vollständig aus Europa verschwunden ist. Dann kommt es aber zu einer neuen Phase leider mit der Kolonialisierung und der Entdeckung neuer Völker. Und das dauert also bis ins 18. und 19. Jahrhundert, bis da wieder die Sklaverei vollkommen verschwindet. Aber auch da haben Christen und ihre Argumentation die entscheidende Rolle gespielt, die Sklaverei zu beenden. Und ich denke, dass das wirklich eine Erfolgsgeschichte ist, auf die das Christentum da zurückblicken kann. Eine Geschichte, die sich eben aus dieser Botschaft der Nächstenliebe und der Rolle Jesu erklärt, die eben nicht selbstverständlich ist, wenn man sich zum Beispiel den Islam ansieht, in dem Sklaverei immer üblich war. Riesige Sklavenheere gab es auch in der hochgelobten Zeit Andalusiens. Und die Sklaverei im Islam musste im Grunde im 20. Jahrhundert durch Druck von außen abgeschafft werden. Es gibt sie zum Teil heute noch, nehmen wir zum Beispiel den Sudan.
Aber gerade im Bildungsbereich stellt sich doch die Frage, wie verträgt sich die lange von der Kirche ausgeübte Zensur von Literatur mit Wissenschaftlichkeit? Die Auseinandersetzung der Kirche mit dem Wissenschaftler Galileo Galilei hat doch deutlich gezeigt, wie bildungsfeindlich die Kirche eigentlich immer war und vielleicht teilweise sogar noch immer ist, oder etwa nicht?
Ja, die Kirche hat sicherlich zensiert. Die Frage ist, ob nicht jede Gesellschaft auf die ein oder andere Art zensiert. Ich denke an heutige Debatten, in denen im Fall Sarrazin zum Beispiel Politiker fordern, er dürfte nicht öffentlich seine Meinung vertreten. Die Mittel haben sich natürlich geändert. Galileo bekam Hausarrest und andere bekommen einen Shitstorm. Aber ich denke, es ist wieder falsch, sich das Bild der Kirche, was die Bildung angeht, auf einzelne Zensuren zu reduzieren. Das Entscheidende ist doch, dass das Christentum mit seiner ganzen Klosterschultradition, seiner Bildungstradition, die in die Universitäten hineingeführt haben, all die Voraussetzungen schuf, dass ich so etwas wie Bildung, Forschung, Wissenschaftlichkeit überhaupt entwickeln konnte. Dazu beigetragen haben auch das handwerkliche Arbeiten der Mönche, hat beigetragen zur empirischen Forschung. Die großen Klosterbibliotheken haben sicherlich ein Vorbild dargestellt für die Universitätsbibliotheken. Und überhaupt waren Historiker, Forscher, Wissenschaftler bis ins 17. und 18. Jahrhundert praktisch ausschließlich überzeugte Christen.
Aber hat nicht gerade die Aufklärung zu unserem heutigen Sozialstaat geführt und dazu, dass wir heute in einem friedlichen Europa leben? Diese Fortschritte haben wir doch gerade der aufgeklärten Welt zu verdanken und dem Umstand, dass die Kirche durch die Säkularisierung keine so große Rolle mehr spielt in unserer Politik, oder etwa nicht? Wozu war oder ist die christliche Religion denn für Staaten bisher gut gewesen?
Ja, also die Aufklärung ist aus meiner Sicht ja nichts anderes als eine Art Rationalisierung des christlichen Gedankens, wenn man Kants sittliche Vernunft nimmt, der also den Mensch, das Menschsein dadurch beschreibt, dass man eben die Begabung zur sittlichen Vernunft hat, dann ist das ja nichts anderes als eine Art rationalisierte Form der Texte der Evangelien. Ich denke, die Aufklärung hat einiges dazu beigetragen, dass der Weg langsam ging in eine Richtung der modernen Staatsbildung und der Trennung von Kirche und Staat, was ja ein urchristlicher Gedanke ist. Und Gott sei Dank hat es dahin geführt. Und die Aufklärung hat natürlich einen großen Beitrag dazu geleistet. Gerade aber dadurch, dass sie eben auf eine klare Art im Grunde christliche Werte formulierte. Und natürlich hat das Christentum selbst, gerade mit seinem Kernstück der Nächstenliebe, wahnsinnig dazu beigetragen, viele Dinge vorzudenken, die der moderne Staat heute hat, wie den Sozialstaatsgedanken. Also das habe ich ja schon beschrieben, wie im ersten Jahrtausend der Sozialstaat sich eigentlich ausschließlich in kirchlichen Einrichtungen herausbildet. Und das war sehr die Vorgeschichte unseres Sozialstaatsdenkens. Das Ganze kann man auch auf die Rechtsstaatlichkeit übertragen. Also auch da hat sich die ganze Rechtsprechung im Kirchenrecht entwickelt. Und auch der Gedanke der Menschenrechte, der zum ersten Mal im 18. Jahrhundert formuliert wird, ist natürlich ein alter christlicher Gedanke, der zwar nicht in diesem Begriff genannt wurde, aber trotzdem schon 100.000 Mal gedanklich formuliert worden war. Also zum Beispiel finden wir schon im mittelalterlichen Kirchenrecht den Gedanken, dass der Mensch als Gottes Schöpfung, wegen seiner Gottesebenbildlichkeit, wegen der Liebe Gottes zu den Menschen, als frei geboren wird. Und wir finden das zum Beispiel, wenn Papst Paul III. Über die Versklavung der Indios klagt und sagt, an die Kolonialmächte sein Wort richtet und sagt, ihr habt kein Recht, die ihrer Freiheit und ihrer Eigentumsrechte zu berauben, die sich aus der Liebe Gottes zu den Menschen begründet. Das ist wie eine es liest sich wie eine moderne Menschenrechtserklärung. Also all diese Gedanken, die Aufklärung hier formuliert, erfindet sie nicht, sondern sie nimmt sie auf und sie ergeben sich aus der Tradition des Christlichen.
Das war sie auch schon wieder, die erste Folge der neuen Serie Kirche im Kreuzverhör, in der wir kritischen Anfragen an die Kirche und an das Christentum begegnen, mit historischen Fakten und vernünftigen Argumenten, die uns von versierten Referenten geliefert werden. Die erste Folge dieser Sendung handelte heute von einigen Kapiteln zum äußerst lesenswerten Buch »Ja, aber die Kreuzzüge – Eine kurze Verteidigung des Christentums«. Dieses Buch erschien bei FE Medien und wurde von Tommy Ballestrem verfasst. Herr Ballestrem, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, um uns zentrale Argumente aus Ihrem Buch vorzustellen, mit denen Sie vielen typischen Positionen gegen die Kirche fachlich versiert und kurzweilig zugleich begegnet sind. Meinen fiesen Fragen haben Sie sich wirklich unerschrocken und tapfer gestellt und mir fallen erstmal keine weiteren Gegenargumente mehr ein. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Und an unsere Hörer die Einladung, diese Sendung gerne bei unserem CD-Dienst zu bestellen unter der Rufnummer 08328 921 120. Aus dem Ausland erreichen Sie den CD-Dienst ab Montag ebenfalls wieder unter 0049 8328 921 120. Natürlich können Sie die Sendung auch als Podcast herunterladen auf unserer Internetseite horeb.org. Fürs Zuhören bedankt sich sehr herzlich Leon Bichler und ich wünsche Ihnen viel Freude und geistigen Gewinn im weiteren Programm von Radio Horeb, Leben mit Gott.